Kaffee. Noch ein Kaffee, bitte.
Maisum Kaffee. Noch ein Kaffee.
Noch eine Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Noch ein Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit, außerdem im Podcast auf maisumcafé.de.vu. Maisum Café. Noch ein Kaffee.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com o Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa bilíngue em português e alemão, na 102.3 MHz. Inteiro pelo live stream www.rdl.de e no podcast maisumcafé.de.vu.
Herzlich willkommen hier bei Maisum Café, heute wieder produziert von Radio Dreieckland. Ich bin Fabian, hier im Studio sind wir heute zu dritt in Freiburg. Neben mir sitzt Gabriela, die gerade bei uns ein Praktikum macht in der Cobra, und Annika, die auch schon öfters hier im Programm dabei war. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Então, nós aqui em Freiburg somos três pessoas, sou eu, Fabian, a Gabriela está aqui, a estagiária da Cobra, e a Annika está fazendo parte do programa mais uma vez. Estamos conectados com Berlim, o Nils está aí, e o Thomas Fathauer em Rio de Janeiro. Wir sind auch verbunden mit Nils in Berlin und mit Thomas Fathauer in Rio. Hallo.
Hallo, hallo.
Hola.
Thomas, ja,
Thomas,
du hast es ein bisschen eilig deswegen und bist auch unser Korrespondent vor Ort heute. Vielleicht erst von dir ein paar Eindrücke. Am Sonntag wurde gewählt in Brasilien. Hier befindet sich alles in heller Aufruhr. So dramatisch hatten es die wenigsten erwartet, dass Bolsonaro fast im ersten Durchgang die Präsidentschaftswahl gewinnt. Wie sind deine Eindrücke von vor Ort? Wir haben ja vergangene Woche vor den Wahlen schon mal gesprochen, aber vielleicht hast du doch einiges hinzuzufügen zu dieser Situation. Bom dia. Vamos começar também com português, eu tenho que me traduzir também. Thomas, a gente falou na semana passada, aqui todo mundo está choqueado dos resultados do primeiro turno. O Bolsonaro quase já levou a presidência no primeiro turno, quase alcançou 50%. Como está aí a situação? O que você nos conta?
Ja, vielleicht erstmal was Atmosphärisches, also für den Sonntag. Die Stimmung war gut, überall Leute auf der Straße mit Ellie Now. Man hat das Gefühl, dass doch viel Mobilisierung da ist gegen Bolsonaro. Und dann ist kurz nach 19 Uhr, als die erste Hochrechnung, also dann die ersten Ergebnisse kamen, eine Schockstarre eingetreten. Das erste Ergebnis war 49% für Bolsonaro. Es ist dann etwas runtergegangen, wieder auf die 46, aber der Schock sitzt tief, und bis heute sind eigentlich die Menschen, mit denen ich hier zu tun habe, zusammen sind, ne, von diesem Schock sehr stark geprägt. Então, vou traduzir em português, né, já. A atmosfera no domingo, no dia das eleições, era muito boa. Muitas pessoas na rua, ele não, estava dominando a rua. A mobilização parecia forte. E à noite, às 19 horas, quando chegaram os primeiros resultados, o choque era muito grande. Começou com um resultado de 49% para Bolsonaro. Muito medo que ele vai ganhar já no primeiro turno. Depois, né, baixou um pouco, foi para 46%. Mas o choque está generalizado e as pessoas têm muito problema de, né, levantar o ânimo de novo e enfrentar essa luta para segundo turno, porque não está tudo perdido ainda.
Aber wie siehst du gerade so den Hoffnungslevel bei den Aktivisten und Aktivistas? Es ist ja schon ein sehr herausforderndes Szenario jetzt. Also es müssten sich ja wirklich alle demokratischen Kräfte verbinden, und ich glaube, es gibt schon sehr viele mit Bauchschmerzen, die sich sehr schwer tun werden, Haddad zu wählen, auch im zweiten Durchgang gegen einen Faschisten. Wie ist da so die Stimmung, was du bisher aufgreifen konntest? Mas no segundo turno vai ser bem difícil ainda derrotar o Bolsonaro, porque todas as forças democráticas terían que estarían obrigados de se unir, e acho que tem muitos brasileiros que ainda têm dor de estômago mesmo para votar no Haddad e no PT. Como você acha? Que você pensa na situação aí?
Ja, es wird schwierig sein, davon gehen alle aus. Es ist bisher noch als wenig Bewegung gegeben über das Lager der eher PT nahestehenden oder die, von denen vermutet wird, dass sie zu PT auch gehen, um zu wählen, um Haddad zu wählen. Also das Lager, was jetzt Ciro Gomes gewählt hat, da geht man davon aus, dass das tatsächlich auch zu einem größten Teil zur PT gehen wird. Also sind 10% der Stimmen etwa. Ne? Das wird nicht ausreichen. Und bisher gibt es wenig Anzeichen aus der bürgerlichen Mitte, dass es da einen massiven Aufruf für Haddad geben wird. Die erste ganz große Enttäuschung war von Ricardoso, der ehemalige Präsident, der gesagt hat, weder Bolsonaro noch Haddad, und damit dann auch finde ich, ein sehr zweifelhaftes Zeichen gesetzt hat, beide gleichzustellen, beide sozusagen als unakzeptable Kandidaten hinzustellen und nicht in einen Diskurs einzusteigen. Es geht darum, im Augenblick, jetzt mal einen Bauchschmerz mit der PT hat, die Demokratie zu verteidigen. Então, os primeiros sinais não são claros. Obviamente, uma parte dos eleitores, principalmente do Ciro, vão migrar para a PT, para Haddad, mas além disso, não tem sinais claros. A primeira grande decepção era de Henrique Cardoso, ex-presidente, que declarou voto nem Bolsonaro, nem Haddad. Realmente uma decepção, porque ele seria uma pessoa com certa influência numa direita, centro-esquerda, que não iria para Bolsonaro, mas ele não conseguia realmente apoiar o Haddad numa mensagem clara e assim, assumir uma defesa da candidatura do Haddad, não em nome do PT, mas em nome da democracia.
Auch in Rio, wo du dich gerade aufhältst, gab es beachtliche Ergebnisse für die PSL, also ein Senator auch stellt die PSL in Rio de Janeiro. Wie sieht es da aus? Es kommen jetzt hier Nachrichten an von Menschen, die angegriffen werden. Es gab schon einen Toten in Bahia, der von einem Bolsonaro-Anhänger erstochen wurde. Ist dieses Klima der Angst, hat sich das verändert jetzt seit den Wahlen? Würdest du sagen, es ist jetzt irgendwie noch gefährlicher geworden, mit roten T-Shirts oder seine PT-Anhängerschaft zu zeigen, offen auf der Straße? A gente já escutou que tive um morto na Bahia, um mestre de capoeira foi faqueado por um bolsonista. E minha pergunta é se a situação, o clima na rua se cambiou, trocou, mudou faz no último fim de semana. As pessoas já têm medo de mostrar a sua afiliação ao PT na rua? Tem esse sentimento de agressividade? Algo mudou nos últimos dias?
So krass habe ich das noch nicht wahrgenommen hier. Man merkt ein Klima der Anspannung. Man sieht, dass in Bezirken, in vielen Teilen die Leute nicht mehr mit Elli Nau rumlaufen. Es kommt aber sehr auf das Bairro, auf die Ecke in Rio an, wo man ist. Andererseits gibt es auch nach wie vor natürlich den Widerstand. Die Kräfte werden, glaube ich, jetzt gesammelt. Und ich denke, dass es sich dann auch nochmal wieder aufraffen wird, die sozialen Bewegungen, die Menschen, die gegen Bolsonaro sind, nachdem die Steckstrahl abgelegt ist. Aber man sieht ganz deutlich, dass die Anhänger von Bolsonaro schon in der Wahlnacht sich ermutigt fühlen, mehr auf die Straße gehen, mehr präsent sind. Das kriegt man in der Stimmung hier schon mit. Ne? Vielleicht noch ein Wort. Ich bin hier auf einem Treffen im Museum de Amanhã, einem schönen Ort in Rio, wo zwei Vertreterin der sozialen Bewegungen da sind, die Vorsitzende des Rats der Quilombola-Gemeinschaften und die Vorsitzende des Rates der Babassu, also der Nusssammlerinnen in Brasilien. Sie haben versucht, nochmal zu sagen, dass die Perspektive der Resistencia für sie klar ist, dass sie nicht aufgeben werden. Ein schönes Zitat war, wir erwarten den Sturm, aber der Sturm sind auch wir, was hier gesagt worden ist. Aber man sieht, dass sich die sozialen Bewegungen, hier in diesem Falle die Quilombolas, die Schwarzen und die Nusssammlerinnen, bereits auf eine Widerstandsperspektive eingestellt haben. Então, esse clima tenso, você percebe na rua, eu não vi nada de agressões, mas você vê um clima tenso, as pessoas no centro, em áreas mais movimentadas, não usam mais muito camisas do Elinau, sumiu um pouco, e os pessoal do Bolsonaro é muito mais visível, está andando mais na rua, etc. Né? Então, eu estou aqui, talvez um aspecto interessante, no encontro com movimentos sociais, tem duas lideranças, dos quilombolas e dos quebradeiros de Babassu aqui. Então, eles já estão discutindo isso numa perspectiva de resistência, mas assim, né, tem também confiança que essa resistência não é tão fácil de eliminar. A mulher, a Fátima, dos quilombolas, falou que vai ter tempestade, mas também nós somos a tempestade.
Oi, eu sou a Gabriela, eu tenho ainda uma pergunta para fazer. Você estava falando muito sobre a resistência que agora temos que mostrar contra esse primeiro turno, que o resultado foi tão inoportuno para muita gente, e também sobre o choque. Só que como é a estratégia do grupo, digamos, anti-Bolsonaro, do grupo Ele Não, para mostrar essa resistência? Porque parece que o Ele Não fortaleceu ainda mais o Bolsonaro. Muita gente tem a impressão, eu inclusive, que o Ele Não fortaleceu o Bolsonaro. Então, vão mudar esses grupos anti-Bolsonaro? Vão mudar a estratégia ou eles só vão permanecer no Ele Não? Qual que vai ser o discurso agora para o segundo turno?
Proposta,
só um minuto. Meine Pergunta ist in Alemann. Also, wir 46% der brasilianischen Bevölkerung hat doch jetzt dann Bolsonaro gewählt. Das heißt, wie sieht jetzt die Strategie für den zweiten Rundgang aus? Was soll jetzt da, werden hier bei Ele Não, diese er nicht bleiben? Weil das hat er jetzt doch gezeigt, vielleicht in sich als ineffizient erwiesen. Und vielleicht sollte man die Strategie wechseln. Das heißt, werden diese Bewegungen oder dabei bleiben bei Ele Não? Oder gibt es da eine Strategieänderung für den zweiten Rundgang?
Also ich kann zwei Sachen entdecken. Einerseits gibt es den Vorschlag, nicht mehr dieses Hashtag Elinau so stark zu verwenden, sondern Elisim oder Hadazim, also eine positive Nachricht zu übermitteln, nicht nur auf der Abwehr gegenüber Bolsonaro zu bestehen, sondern auch sagen, nein, in diesem Konferenz stehen wir für Haddad. Das ist das eine. Das andere ist aber auch zu sagen, Haddad steht nicht nur für die PT, etwas ihn von der PT und auch von Lula abzulösen und sagen, er steht jetzt für ein breiteres gesellschaftliches Bündnis, das die Demokratie gegen einen autoritären, faschistischen Anspruch verteidigen will. Also sozusagen nicht einen PT-Wahlkampf zu machen, sondern dann Kräfte zu mobilisieren für einen demokratischen Wahlkampf zur Verteidigung der Demokratie gegen diesen Übergriff. Das sind die beiden Sachen, die ich so bisher in den ersten zwei Tagen beobachten konnte. Então tem duas tendências, tem uma coisa que está circulando na internet, não usa mais tanto o hashtag Ele Não, mas não insistir uma mensagem positiva, Ele Sim, Haddad Sim, em vez do Ele Não. Né? Mas também articular a candidatura do Haddad não com um projeto do PT, tirar eles um pouco do PT e do Lula e ver ele como uma candidatura do Haddad como uma resposta, uma chance da democracia no Brasil, né? Uma resposta da sociedade democrática contra a ameaça do Bolsonaro, do fascismo, do autoritarismo do Bolsonaro. Né? Essas são as duas coisas que estão no momento sendo discutidas, né? E vamos ver para que isso vai levar isso.
Du hattest in deinem kurzen Ensayo, den kurzen Text, den du Cobra geschickt hast, auch andere Ergebnisse noch erwähnt. Also es ist ja nicht nur Präsidentschaftswahl gewesen, es gab auch die Wahlen der Senatorinnen, der Abgeordnetenkammer, der Gouverneure. Da gab es einige Überraschungen auch, also die Umfragen im Vorfeld haben sich als sehr lückenhaft erwiesen. Zum Beispiel ist die Ex-Präsidentin Dilma Rousseff in Minas Gerais nicht gewählt worden, ist auf dem dritten Platz gelandet, hat damit den Senatssitz verpasst. Hast du dir da schon ein bisschen einen Überblick verschaffen können über diese anderen Wahlergebnisse oder die Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses? Wie ist da bisher die Einschätzung, die du selbst wahrnehmen kannst oder mitbekommen hast in Brasilien. Não só tive as eleições para a presidência no Brasil agora, tive também as eleições para os governadores, o Senado e camaradas deputados. A Dilma Rousseff não foi eleita como senadora, como muitos esperavam, os encostas sempre tinha como seguro que ela vai pegar essa cadeira no Senado. Que você está pegando aí das análises sobre os outros votos, além da presidência?
Então, tem alguns resultados, agora estou começando em português, alguns resultados que foram um choque contra as expectativas. Você já mencionou a Dilma Rousseff, foi eleita senadora em Minas Gerais, e o Suplicy, um candidato histórico do PT, que está muito longe das histórias da corrupção, não foi eleito em São Paulo, duas coisas que não eram previstas, e dois candidatos ligados abertamente ao Bolsonaro foram eleitas contra cada pesquisa, saíram no primeiro lugar, não foram eleitas ainda, no primeiro lugar para governador, em Minas e em Rio de Janeiro, em dois estados muito importantes, então, em termos de população. Para também falar alguma coisa positiva, né? E não só esses resultados chocantes, né? No estado do Roraima foi eleita uma mulher como primeira deputada indígena desse muito tempo, a primeira mulher indígena que vai ser deputada federal no Brasil, né? Uma advogada indígena, acho que esse é um pequeno ponto positivo nessas relações. O PT saiu o partido mais forte, mais forte em aspas, tem 10% dos deputados, mais ou menos 56, se não me engano, né? 10% não é muito. Também é interessante que isso é o partido mais forte no parlamento. Tem uma fragmentação muito grande no parlamento, 30 partidos vão ser representados, só dois têm 10%, é o PT e o partido do Bolsonaro, um pouquinho menos, 52 deputados, né? O resto é abaixo de 10%. Então vai ser muito difícil fazer uma contagem otimista de um bloco progressista no parlamento, né? Contando também no PCdoB, PSOL, PDT e PSB, você chega no máximo a 150 deputados, que menos que um terço do parlamento. Auf Deutsch, wie gesagt, es gab ein paar Resultate, die auch noch diesen Schock verstärkt haben. Dilma Rousseff hat es schon erwähnt, nicht gewählt als Senatorin in Minas. Auch Suplicy, ein sehr angesehener PT-Kandidat, fern aller Korruptionsvorwürfe, nicht gewählt in São Paulo. Und zwei Kandidaten in Minas Gerais und in Rio, die keiner auf dem Zettel hatte, liegen jetzt vorne bei den Gouverneurswahlen. Ganz überraschend, zwei Kandidaten, die offen auf Bolsonaro gesetzt haben, unterstützen und genau deshalb gewählt worden sind als Außenseiter in der Politik. Eine positive Nachricht gab es auch, eine Advogada Indígena aus Roraima ist zur Deputada Federal, also zur Bundesabgeordnete gewählt worden und wird damit die erste weibliche Abgeordnete sein aus dem indigenen Umfeld, indigenen Bewegung in Brasilien. Also das ist eine kleine historische Errungenschaft, ne, die eine Erwähnung verdient. Das Parlament ist ein sehr, sehr besorgniserregendes Bild. Die PT ist fast kurioserweise noch die stärkste Partei geworden, aber mit gerade mal 10% der Stimmen, 56 Abgeordnete. Dahinter kommt die Partei von Bolsonaro mit 52, auch etwa 10% der Abgeordneten. Das sind die beiden einzigen Parteien, die überhaupt über 10% gelangt sind. 30 Parteien im Parlament, die meisten eben irgendwie zwischen 5 und 10% der Stimmen der Abgeordneten. Das heißt, ein sehr fragmentiertes Parlament. Und wenn man sozusagen auch eine großzügige Rechnung macht, dann wird man höchstens dazu kommen, dass man 150 Abgeordnete etwa zu einem progressiven Block rechnen kann. Das ist schon eine optimistische Rechnung. Das heißt, das ist gerade mal etwas weniger als ein Drittel der Abgeordneten.
Ich habe Auch eine Frage an Thomas, und zwar, wenn man sich auf das Wahlprogramm anschaut von Bolsonaro und auch überlegt, wie könnte die Linke es schaffen, da eine starke Gegenposition aufzubauen für die zweite Runde? Was ist denn so ein Thema, wo man ihn kriegen kann? Also vielleicht die Wirtschaft, wo Bolsonaro ja auf einen weiteren Staatsabbau setzt, was ja nicht wirklich dem Großteil der Bevölkerung zustande kommen kann. Könnte das gelingen, da eine Erzählung hinzukriegen? Então, eu tenho uma pergunta para o Thomas também, vindo um pouco o programa com o qual Bolsonaro ganhou muito apoio até agora, qual seria o ponto fraco dele para a esquerda também somar forças nesse segundo turno, talvez? O programa econômico dele, que consiste numa redução do Estado, que talvez não seria uma boa opção para a maioria da população, o que você acha?
Eu concordo, eu acho que realmente a questão econômica é o ponto fraco. Bolsonaro já, por exemplo, declarou que ele não vai acabar com Bolsa Família, ponto interessante, né? Então, mas dá para mostrar que a proposta econômica dele não vai garantir emprego, que precisa ter uma ofensiva para garantir emprego e crescimento nessa situação econômica do país. Acho que isso vai ser um ponto forte, mas a grande dúvida é se essa eleição está sendo decidida por questões programáticas ou não está uma onda que é muito mais emocional, muito mais irracional, em certo sentido, do que você pode ainda influenciar por argumentos pró e contra, né? A preocupação de uma boa parte da população que vai influenciar muito as eleições e a segurança. Eu acho que esse é um tema, é o segundo ponto também, a corrupção. Então, a direita, Bolsonaro, vão frisar esses pontos onde realmente as respostas do Haddad e do PT são talvez, né, para nós, né, interessantes, né, até frisando direitos humanos, etc. Mas não sei se isso realmente vai pegar na maior parte da população. Acho que realmente o único ponto que eu vejo é a questão de emprego, de renda, de questões sociais, né? Mas se isso vai ser suficiente para mudar o quadro, é muito inseguro. Also ja, ich stimme mit der schon der These, die in der Frage war, überein. Wenn überhaupt, dann ist es die ökonomische Frage, die Frage von Einkommen und Beschäftigung, die Wahl nochmal beeinflussen kann. Hier hat die PT eine Chance zu zeigen, dass das Programm von Bolsonaro fragwürdig ist. Sie hat auch eine Chance zu zeigen, dass sie Alternativen hat, die vielleicht das voranbringen können. Sie kann sich auch noch mal auf die positive Erinnerung da auf die Lula-Zeit, wo die ökonomischen Daten viel besser waren, sich berufen, ne? Das wird vielleicht der einzige Punkt sein, wo Haddad, die demokratische Öffentlichkeit, Terrain gewinnen kann, ne? Die andere Seite wird die Frage der Sicherheit und die Frage der Korruption brutal in den Mittelpunkt stellen und da wiederum die PT oder Haddad und die demokratische Bewegung, die ihn unterstützt, eher in die Defensive drängen. Vielleicht noch, das hatte ich ist im Deutschen vergessen zu erwähnen. Also Bolsonaro wird natürlich auch seinen Diskurs auf bestimmte Sachen einstellen. Zum Beispiel hat er schon erklärt, dass er Bolsa Familia, das Familienunterstützungsprogramm der Regierung Lula, nicht einstellen wird.
So, unsere einzige Brasilianerin in der Sendung schüttelt den Kopf. Der wirtschaftliche Punkt wird deiner Meinung nach nicht das Thema sein, wo man Bolsonaro mitkriegen kann, Gabriela.
Also,
A nossa única brasileira está não concordando. O ponto fraco não é a economia. Você não concorda com essa teoria que talvez esse seja o ponto para pegar o discurso do Bolsonaro? Opa, sorry.
olha, francamente, eu não vejo de nenhuma maneira que o ponto fraco do Bolsonaro seja na economia. Pode ser, claro, na economia, numa perspectiva de esquerda, claro, o ponto fraco do Bolsonaro também é a economia, porque é um programa liberal. Agora, o pessoal que votou do Norte, do Nordeste, todos eles já votaram no Haddad. Lá o Haddad teve a maioria dos votos, ou seja, e no Sul. o que as pessoas do Sul querem, eles concordam com o programa econômico do Bolsonaro. Lá se vê uma grande aprovação do programa econômico liberal. Todos dizem que tem que ter menos Estado, porque no Brasil tem uma corrupção muito grande. As pessoas começaram a ficar convencidas também que parte disso, parte da solução é menos Estado. Então, eu vejo assim que para angariar, porque para ganhar a eleição no segundo turno, vai ser sim necessário angariar os votos das pessoas do Sudeste e Sul. Vai ser muito importante para o segundo turno. E eu vejo que para angariar esses votos do eleitorado do Sul, seria uma estratégia errada falar que precisa falar, por exemplo, focar na parte econômica. Seria muito melhor focar em temas como a questão democrática, focar mais, na minha opinião, de como na questão de como, votando no Bolsonaro, vai ter um retrocesso na democracia e pode ser que seja institucionalizado a longo termo uma volta da direita muito forte, ou até a ditadura, no pior caso, e também focar mais na corrupção, porque a corrupção é a principal a questão, principalmente para Sul e Sudeste. Eles votaram, era um voto de... Também votar no Bolsonaro era quase como um voto rebelde, dizer eu não aguento mais. Então, eu não concordo que seria mais apropriado focar na parte econômica. Jetzt versuche ich das jetzt auf Deutsch noch zu besitzen. Also, wir haben eh gesehen, dass im Norden würde die Mehrheit der Stimmen würde eh zu Haddad gegeben und daher diese, dass man die Aussage, dass man musste den Fokus für den zweiten Wahlrundgang geben in den ökonomischen Aspekten, dass das die schwache Stelle von Bolsonaro wäre, halte ich für falsch, weil es ist extrem wichtig, wenn man die Wahlen für Haddad gewinnen möchte, dass die Leute im Süden auch ihre Stimme für Haddad geben, und da im Süden und auch Sudeste, Südosten, São Paulo und Rio herrscht in Mehrheit, die Mehrheit der Stimmen sind, also stimmen nicht zu, dass die mit dem Wirtschaftsprogramm von Bolsonaro. Wäre es nicht besser, dass man eher in den demokratischen Aspekten fokussiert, dass Bolsonaro viel zu Recht rückt und die Korruption, weil die Korruption scheint jetzt ganz wichtig und zu sein für diese Bundesländer im Süden und wird nicht so viel aufgegriffen?
Kann ich da kurz was zu sagen, weil ich glaube, da muss ich mich auch verabschieden danach, nach einem weiteren Beitrag. Ne?
Mach das.
Also ich habe jetzt keine völlige Dissens. Ich glaube, dass auch die Freiheit der Demokratie vielleicht der zweite große Punkt sein wird. Aber es gibt auch eine interessante Sache, wenn man sich die Statistik anguckt. Bolsonaro gewinnt ganz klar bei den Reicheren und bei der oberen Mittelschicht. Und Haddad, natürlich stark geprägt im Nordosten, aber auch in anderen Bundesländern, hat doch einen überproportionalen Anteil der Stimmen bei den Ärmeren. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Anzeichen. Also was gesagt wurde, stimmt natürlich. Viele Leute stimmen gerade mit dem Wirtschaftsprogramm auch überein, aber es ist eher die Mittelschicht, die obere Mittelschicht. Viele Arme haben auch Bolsonaro gewählt, aber vielleicht aus anderen Gründen, eher dieser Korruptionsgeschichte. Also nochmal das Zeichen, dass Bolsonaro keine Perspektive gerade für den ärmeren Teil der Bevölkerung hat, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, um in diesen Kreisen, nicht nur im Nordosten, sondern auch im Rest von Brasilien, Stimmen zu gewinnen. Und natürlich, glaube ich, kann auch ein Teil noch der Mittelschicht angesprochen werden über die Frage der Demokratie, Rückschritte. Also hier wird gerade diskutiert, das Umweltministerium soll aufgelöst werden, ist ein Vorschlag von Bolsonaro. Also im Umweltbereich sind seine Vorschläge ganz krude. Auch das müsste doch bei Teilen der Bevölkerung Widerspruch auslösen. Also in Notto, discordando totalmente, eu acho que a questão econômica é importante, mas uma boa parte da população do Sul aprova as propostas do Bolsonaro, tá certo, mas se você olha para a estatística, você pode ver que a aprovação do Bolsonaro está muito alta nos mais ricos, nos 10% dos mais ricos, e também na classe média alta, está embaixo da média nos mais pobres. Então, acho que isso é uma chance do Haddad, né? Também de entrar mais nessa população no sul, sudeste, não só no nordeste, que realmente uma renda baixa, e qual o programa econômico do Bolsonaro tem uma perspectiva. Acho que tem um ponto aqui que pode ser explorado, né? Mas também concordo que a questão da democracia é importante, que pode mobilizar uma parte da classe média. Eu estou vendo aqui essa semana, estou participando, todo mundo está muito preocupado com propostas como acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Espero, no mínimo, que muitas pessoas no Brasil vão ver esse um retrocesso inaceitável para uma sociedade moderna, aberta, democrática. E com isso, acho que tem que me despedir, né? São muitos aspectos, a gente não vai concluir isso nenhuma vez, a gente tem que também ouvir muitas vozes diferentes nos próximos dias. Obrigado, ich glaube, dass ich muss mich jetzt verabschieden aus der Runde. Ich glaube, dass wir in den nächsten Tagen viele Stimmen hören müssen und unsere Gedanken sondieren. Und ich hoffe, dass sich auch die hier in Brasilien die Leute wieder aufraffen nach dem ersten Schock, doch noch die vielleicht auch geringe Chance zu nutzen, im zweiten Wahlgang das Wichtige, das Schlimmste zu verhindern. Okay, vielen Dank und Grüße nach Freiburg.
Alles klar, erstmal vielen Dank an Thomas. Wir machen hier eine kurze musikalische Pause und zwar werden wir ein Stück spielen, beziehungsweise wir werden den Mestre Maudo Catende eine La Ginia singen lassen. Das ist der Capoeira-Mestre, der in Bahia von der Nacht von Sonntag auf Montag erstochen wurde von einem Anhänger von Bolsonaro. Danach machen wir weiter zu dritt hier im Studio mit Nils in Berlin mit unserer Besprechung der Wahlergebnisse in Brasilien. Vamos fazer um intervalo musical com o Mestre Maudo Catende. Ele vai cantar uma La Ginia. Ele foi faqueado no domingo passado, depois das eleições em Bahia, e depois voltamos com nossa discussão aqui no programa Mais um Café.
Pra te abençoar a cultura, pra te abençoar a cultura, porque ela é você não cuida dela, você não será ninguém. Quem plantou teve o cuidado de deixar pra quem convém. Belos frutos dessa árvore que alimentam muito bem. A nossa vai além com as histórias que contém no corpo de quem merece. Ela faz a sua lei. Ela toca, ela canta, ela joga muito bem, camaradinho. Viva meu bem.
Weiter geht's hier mit Mais um Café, heute nach den Wahlen vom Wochenende in Brasilien. Wir diskutieren hier jetzt weiter mit Annika, Gabriela und Nils. Und als erstes würde ich gerne auch mal Annika mit ins Spiel bringen. Ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich mich Brasilien über die Filterblase der sozialen Bewegungen und der Cobra nähere. Deswegen sind meine Brasilien-Kontakte auch relativ klar ideologisch vorgeprägt. Und ich habe relativ wenige Bolsonaro-Anhänger in meinem sozialen Netzwerk irgendwie drin. Also ich kriege davon nicht so wirklich viel mit, aber ich glaube, es geht den anderen genau andersrum. Also wenn du halt aus der anderen Ecke kommst, siehst du nur Bolsonaristas. Du warst im Freiwilligendienst in Brasilien und hast irgendwie eine etwas buntere Timeline wie ich, habe ich gehört. Kannst du uns ein bisschen berichten, was bei dir so, was dein Eindruck ist seit den Wahlen oder auch schon im Vorfeld der Wahlen? Vamos continuar aqui no mais café. Estamos aqui eu, a Fabian, a Gabriela, a Annika e o Nils no Berlim. Eu tenho o problema, entre aspas, de haver me acercado ao Brasil através dos movimentos sociais. Então minha timeline no Facebook fica bem vermelho, quase não tenho bolsonistas lá, mas eu acho nas redes sociais do outro lado é a mesma coisa, eles só têm o reforço da opinião deles. Annika, você fez um trabalho voluntário lá no Brasil e tem uma timeline um pouco mais colorida que a minha, talvez você pode compartilhar um pouco das suas experiências aí.
Ja, genau. Also ich war, habe den Freiwilligendienst in der Baixada Fluminense gemacht. Das ist so nördlich von Rio eben. Genau, wo eben eher eine, die untere Mittelschicht vielleicht, würde ich so sagen, angesiedelt ist. Und ja, ich bekomme das schon viel mit von Leuten, die ich kenne, die dann eben einen sehr starken Bolsonaro-Wahlkampf auch begehen, auch indem sie eben immer diese Sachen in Facebook posten und so weiter. Und ja, ich finde das total, also ich finde das so schwierig zu verstehen, wie dieser Wähler oder diese Wählerin quasi, was da abgeht. Und wenn ich so mit den Leuten rede, dann ist es immer, also wenn ich dann sage, ja, aber Bolsonaro ist Faschist, der ist homophob, Machist und so weiter, dann kommt so die Antwort, ja, ich weiß, aber ich hasse die PT. Also ich glaube, man hat das Gefühl, da sind keine Argumente, sondern ja, diese emotionale Aufruhr und ich denke dann, wenn man dann eben in so, wenn die Leute eben in ihrer Bolsonaro-Filterblase sind und sich da immer wieder verstärken, dann führt das irgendwie dazu, dass sie da mitmachen. Und ich, also das ist, finde ich, glaube ich, auch ganz spannend, wie irgendwie jetzt dieser Wahlkampf so betrieben wurde. Also so sozusagen, ja, da geht's nicht mehr so um so einen politischen Diskurs, sondern ich habe das irgendwie so gelesen, dass dieser Wahlkampf wurde in Memes und in Facebook und in WhatsApp Sprachnachrichten und sowas geführt. Und ich habe auch irgendwie dann so Nachrichten bekommen, also von Leuten, die ich kaum erkenne, aber die schicken einem Nachrichten, wo sie halt versuchen wollen, einen zu überreden. Genau. Em português, então, sim, eu estive na Baixada Fluminense para meu serviço voluntário e lá, claro, que é uma outra coisa do que, por exemplo, no Rio, nesses espaços universitários e assim, que é mais, acho que é mais uma classe média baixa. E eu conheço muita gente que se emociona muito com Bolsonaro e que vai para a rua, mesmo nessas cidades muito pequenas, e faz lá as demonstrações e as e ele, acho que essas pessoas, eu, por exemplo, eu falei para elas, tipo, assim, dessa maneira, ah, mas Bolsonaro, ele é fascista, ele é machista e é homofóbico e assim, mas aí as pessoas, tipo, falam para mim, ah, eu sei, mas eu não quero que a PT ganhe. Então, eu acho que nessas eleições não tinha muitos argumentos políticos, não tinha muito, nessa parte, assim, dessa gente, não tinha um discurso político, assim como deveria ter, mas muita emoção, como o Thomas também já falou, e, acho que é isso.
Gabriela. Wie ist es bei dir? Also ich habe selber gar kein WhatsApp, habe ich überhaupt keinen Plan von. Wie kriegst du das so mit? Wie ist bei dir der Wahlkampf angekommen auf deinem Smartphone, auf deinem Handy? Was passiert da in solchen Konstellationen? Du kommst aus einer brasilianischen Familie, bist Brasilianerin. Was und wie wird da diskutiert in diesen Messenger-Diensten? Eu nem tenho WhatsApp, mas gostaria de saber da Gabriela, que é brasileira, como é que as mensagens aí são distribuídas, que as pessoas falam nesses messengers, ou seja, que é só um texto que é copiado, mandado para todo mundo, realmente acontecem discussões, como é que funciona?
Ja, es kommt darauf an, in welche Gruppe man sich befindet. Wie du richtig sagst, es gibt ja Gruppen, die sind eher links, dann Gruppen, die sind eher rechts. Ich finde, am lustigsten ist meine Familiengruppe. Und da gibt es von rechts nach links, nach ganz links, es gibt bei meiner Familiengruppe Bolsonaro, Bolsomitos, Bolsonaro-Anhänger und auch PT-Anhänger. Meine Cousine nimmt an PT, in dem PT-Jugend teil und ist da total aktiv. Also, und da wird es sehr viel diskutiert, politisch diskutiert, mit Argumenten, mit Memes, mit Links, mit Nachrichten, mit Daten, manches Mal ohne Daten, und dann man wird den anderen nachfragen, ja, wo hast du das her? Und dann man muss sich auch damit beschäftigen, dass man die Quellen sucht, und das finde ich ganz wichtig, dass es diese politische Diskussion stattfindet, dass man nicht nur in seine eigene Blase bleibt, dass man sich da austauscht und die Gründe der Gegenüber auch versteht. Also einmal auf Portugiesisch. Eu tenho diferentes grupos e dependendo, claro, dependendo de cada grupo onde a pessoa está, se é esquerda ou direita, daí vai ser nesses grupos de só de esquerda ou direita, daí fica, as pessoas realmente ficam mais nas suas opiniões. Mas o que eu acho mais interessante é no grupo de WhatsApp da minha família, onde tem desde bolsomitos até pessoas do PT, como minha prima, que é bem ativa dentro do partido, da juventude do PT. E ali tem discussões calorosas, onde com memes, onde eles também discutem e se mandam links, notícias, onde eles argumentam uns com os outros, e às vezes também fica só emocional, que só sem conteúdo, e quando não tem conteúdo, eles perguntam pelo de onde tu tem isso, de onde tu tira esses dados, e daí as pessoas têm que procurar as informações exatas. Isso eu acho muito importante para a educação política de cada um, e também eu acho muito importante que daí não fica só dentro cada um da sua bolha de pensamento, e as pessoas têm que se confrontar com a opinião dos outros e ver de onde que surgem certos sentimentos e de onde que se formam certas opiniões. É importante.
Nils, was kannst du uns aus Berlin erzählen? Wie hat da die Bombe des Ergebnisses eingeschlagen? Habt ihr ein bisschen was diskutiert in eurem NPLA-Büro? Como que chegaram as notícias no Berlin? Nils, que você nos conta do escritório de vocês?
Ja, alle sind so erschüttert, und bei uns im Büro gibt es nicht so viele Brasilianerinnen. Brasilianer sind dann eher so der Blick ringsrum aus dem restlichen Lateinamerika, und ein Kollege aus Uruguay hat gesagt, immer wenn Argentinien eine Erkältung hat oder Brasilien den Schnupfen, dann wird es zu einer schweren Grippe für Uruguay. Das Land liegt ja nun genau dazwischen, und die Frage ist auch genau, was würde das auch wirklich bedeuten für das südliche Amerika, wenn jemand wie Bolsonaro sich durchsetzt und dann vielleicht auch die Blaupause ist für ähnliche Versuche, Politik zu machen. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, und darüber haben wir uns heute viel unterhalten, sich mit seiner Art und Weise des Sprechens auseinanderzusetzen, was ihr vorhin auch schon angesprochen habt, also dass es gar nicht mehr um Inhalte geht, sondern nur noch um die Geste des Redens, und dadurch zu überzeugen, ja, gar nicht mehr nur nach Wiederholung von dem, was gesagt wird, also auch diese faschistische Ästhetik des Sprechens. Und ich glaube, mit sowas müssen wir uns in Zukunft halt auch viel beschäftigen, und leider nicht nur mit Inhalten. Trotzdem denke ich, dass man auch auf der Ebene versuchen muss, wieder Menschen zu sensibilisieren, damit es in der zweiten Runde noch klappt, und ja, das Sein in der Welt, die ökonomische Situation. Ich denke trotzdem, dass es darum nicht vorbeigeht. Also demokratische Werte ja, aber eben auch darum zu sagen, dass es Bolsonaro kein nachhaltiger Kandidat ist, dass es den Menschen in Brasilien und vor allem den Ärmeren besser gehen wird in den nächsten Jahren. Pois então, nesse escritório não temos tantos brasileiros, discutimos muito também o quais seriam os efeitos se Bolsonaro realmente ganharia no segundo turno. E bom, um colega de Uruguai mencionou que sempre quando tem um leve resfrio no ou Argentina ou no Brasil, o Brasil já é um pouco pior, e finalmente o Uruguai fica engripado, né, que é o país justo no meio. As tendências políticas da direita já estão em alguns países, Bolsonaro ainda pior que outros, então também estivemos nós perguntando quais seriam as conferências para o resto da América do Sul, e falando também sobre essa ausência de argumentos, que cada vez mais são discursos de repetições, assim, onde o ato de falar falar mais importante que o conteúdo, e é um estilo fascista mesmo de fazer política, e acho que temos que enfrentar isso no futuro, nessas análises, além dos conteúdos, mas que ainda são importantes. Eu acho que também estou convencido que falar sobre a situação econômica que Bolsonaro não significa uma situação, uma melhora para a maioria da população brasileira é importante.
Wir haben uns jetzt wieder viel über Bolsonaro unterhalten, so wie eben der Großteil der Presse auch hier im Medienecho in Deutschland. Und ich denke auch in Brasilien natürlich ist auch so eine Person einfach über die zu schreiben und über die zu sprechen. Aber die Wahlen waren jetzt viel mehr als eine Präsidentschaftswahl. Vielleicht, Gabriela, kannst du, oder du hast dich jetzt auch ein bisschen mit beschäftigt, wie sich auch die Ergebnisse über die Jahre entwickelt haben in verschiedenen Bundesstaaten. Kannst du vielleicht ein bisschen zusammenfassen, mehr oder weniger, was ist denn sonst noch so gewählt worden und wie sehen da die Ergebnisse aus? Also wir haben schon gehört, dass einige PT-Kandidaten, die eigentlich sicher gesetzt waren für den Senat, es nicht geschafft haben. Aber was ist außerdem noch passiert? Zum Beispiel die Entwicklung der Partei von Bolsonaro. Was ist neben der Präsidentschaftswahl an sich am vergangenen Sonntag entschieden worden in Brasilien? Vamos mudar um pouco o foco do nosso debate. Vamos deixar a pessoa do Bolsonaro um pouco ao lado, porque tive eleições, quase todos os níveis tive eleições, além da do município foram eleitos os governadores, os representados na Câmara, os senadores, dois terços do Senado. Gabriela, você estava vendo um pouquinho o desenvolvimento histórico também dos resultados em alguns estados. Que você nos pode contar dos novos partidos que também entraram agora na Câmara dos Deputados, ou o partido do Bolsonaro, que é quase um novo partido também?
Erstmal, ich werde dann ganz kurz eine Zusammenfassung über die Entwicklung der Wahlen oder dieses Spektrum rechts-links in den Bundesländern. Ich fand es sehr bemerkenswert, dass seit 89, seitdem wir Brasilien wieder eine Demokratie hat, wie dieses Spektrum deutlich verändert hat. Rio Grande do Sul und Santa Catarina, oder vor allem Rio Grande do Sul zum Beispiel, haben erstmal bis zu 70% immer Lula gewählt, PT. Es war ein sehr linke Bundesland und jetzt haben sich komplett bis 60% zu Bolsomitos verwandelt. Und im Norden dagegen haben sie auch immer FHC, also Fernando Henrique Cardoso gewählt. Sie haben immer eher in den rechten Spektrum gewählt und danach haben sie auch ab 2012 gewandelt mit Bolsa Familia und so weiter. Und jetzt sind sie sehr links. Das ist sehr interessant, da irgendwann weiter zu analysieren, wie das sich so stark verändert hat. Gleichzeitig jetzt, was das Parlament angeht, wir haben gesehen, dass diese kleine, winzige Parteien, was jetzt Bolsonaro von kommt, die PSL, das heißt die Partido Social Liberal, 2014 nur noch eine Stelle im Parlament, eine Abgeordnete hatte, und seitdem Bolsonaro jetzt da ist, seit 2018, von einer sind zu jetzt 52 Abgeordnete geworden, jetzt in 2018, was ein deutlicher Sprung ist. Außerdem, es gibt diese MDB, was damals PMDB war, sie sind deutlich gesunken, so wie nie in der brasilianischen Geschichte vorher. Und PSDB von 30% von diesen Abgeordneten hat jetzt nur 5% der Sitze, was auch einen deutlichen Rückgang ist. Wir sehen hier eine ganz historische Wahl, was mit so vielen Veränderungen wie noch nie seit der Redemokratisierung es einmal gab. Wir sehen hier, dass es gibt sehr viele Änderungen. Und außerdem, alle diesen Bancadas, diesen Klientelpolitik oder diese Gruppen, die Lobby in Brasilien machen, sehr starken Kraft gewonnen hat. Vor allem die evangelische Gruppe, die Biblia, Bancada da Biblia und die Pastoren. Das ist auch ganz bemerkenswert. Also, auf Deutsch einmal, auf Portugiesisch einmal, genau. Sobre como se desenvolveu curtamente as eleições no Brasil, é bem interessante de ver que desde a redemocratização em 89 até 2002, os estados do Sul, principalmente o Rio Grande do Sul, era um estado que sempre votou até 70% no PT, eram realmente bem esquerdistas. E depois, agora, nas últimas eleições, se tornaram de muito esquerdistas a bolsomitos, principalmente Santa Catarina. É bem interessante como se desenvolveu, e os estados do norte, que também votavam centro-direita, se transformaram em estados bem esquerdistas, isso principalmente pode ser avaliado Bolsa Família, entre outras coisas da redistribuição de renda, que tem lá, tem muito a se analisar nesse sentido, e está bem interessante de ver essas mudanças nos estados. E, além disso, a gente vê que, no que diz respeito à Câmara dos Deputados, é realmente uma eleição histórica, onde foi feitas muitas mudanças que até hoje nunca tinham sido feitas. Por exemplo, o PSDB foi de 30% dos assentos na Câmara a 5%, o que é realmente impressionante para um partido tão forte, de uma grande tradição no Brasil. O MDB, que era até pouco PMDB, ele despencou drasticamente também nessas últimas eleições, ou seja, partidos tradicionais e fortes decaíram muito. E, ao contrário disso, daí a gente tem o partido do Bolsonaro, que era um partido nanico, que saiu de um assento na Câmara dos Deputados a 52, o que também é uma mudança realmente impressionante. Isso é devido à personalidade do Bolsonaro, que entrou em 2018 para o partido, e desde então eles ganharam essa popularidade. Não se pode dizer que é realmente pelo partido em si, porque em 2014 só tinham um assento na Câmara dos Deputados. E também é muito importante dizer agora que as bancadas conservadoras ganharam realmente muito poder, principalmente a bancada da Bíblia ganhou bastante força, os pastores foram eleitos muitos deputados pastores, principalmente do PSL. E sim, podemos dizer que em vários termos, se tornou uma bancada bem mais conservadora do que já era. As bancadas conservadoras ganharam bastante força agora.
Também essa mudança é muito visível no Senado também. Dos dois terços dos assentos no Senado foram eleitos agora, e dos 75% das pessoas que tentaram se reeleger não conseguiram. Então aí tive uma mudança forte também, ou seja, tantas novas caras no Senado que nunca antes tive desde a democratização. Tem também deputados na Câmara bem jovens, na Câmara dos Deputados tem 28 deputados dos 512 que tem menos que 30 anos, tem dois deputados que tem 22 anos só, um desses caras é do Movimento Brasil Livre. Então, tem muitas contradições, né? Você tem também, acho que as 8 mulheres que entraram, mulheres negras que, tipo, entraram pela carta da luta pelas mulheres, tipo, com a Marielle Franco, com toda essa história atrás, né? Então, você tem deputados dos extremos na Câmara, e em uma Câmara bem partilhada, como o Thomas já mencionou, com os 30 partidos, onde você é muito difícil pegar uma maioria para alguma coisa. Ich habe nur gerade nochmal ergänzt, im Senat ist auch diese Änderungswillen oder diese große Veränderung absehbar, also von den 54 Sitzen, die dort neu zu besetzen waren, haben 46 der Senatoren es nicht geschafft, also 46 von 54 Sitzen sind neu besetzt worden, nur ein Viertel konnte den Sitz behalten. Es gab noch nie so viele neue Gesichter im Senat seit der Redemokratisierung. Und auch in dem Abgeordnetenhaus sind von den 512 Abgeordneten 28 gewählt worden, die unter 30 Jahren sind. Zwei von denen sind sogar erst 22 Jahre alt. Einer von denen ist von dem Movimento Brasil Livre, diese Bewegung, die unter anderem die Amtsenthebung von Dilma sehr befördert oder vorangebracht hat, sozusagen. Genau, einen weiteren Skandal hat uns heute noch erschüttert. Ich weiß nicht, ob ihr das in Berlin auch mitbekommen habt. Die Friedrich-Naumann-Stiftung hat das Führungspersonal der PSL, also der Bolsonaro-Partei, im Vorfeld der Wahlen instruiert und die unterstützt bei Vorbereitung auf ihren Wahlkampf. Also die FDP scheint sich wirklich nichts zu schade zu sein, nachdem sie den Putsch in Honduras 2006 schon unterstützt hat von Manuel Zelaya, ist jetzt dabei, den Faschisten in Brasilien an die Macht zu bringen. Da wird sicherlich auch noch das eine oder andere Wörtchen mit den Stiftungsdirektoren zu reden sein. Maizuma Coisa, o Partido Liberal da Alemanha, estava fazendo apoio para o PSL, então os liberais na Alemanha não tem problema nenhum de apoiar os fascistas lá no Brasil. Vamos ver se tem mais uma reação do Friedrich Naumann Stiftung nesse sentido. Alguém mais tem alguma coisa para comentar? Talvez o Nils ou a Annika, que não falaram demais nesse programa até agora. Senão a gente encerra nesse Episode de mais Café. Ja, wenn jetzt niemand was hinzuzufügen hat, vielleicht aus Berlin oder hier Annika, dann würden wir das Programm auch schon beenden, aber ich höre Nils schon rascheln.
Naja, wurde schon von Berlin gesprochen. Also ich habe davon noch nichts gehört, von der Naumann-Stiftung. Ich finde das eine krasse Nachricht und vielleicht ist das ja auch eine Richtung, in die wir uns in dem nächsten Programm weiter unterhalten können. Also genau, was bedeutet nach der zweiten Wahlrunde auch, was wird die Kooperation mit Brasilien angehen und genau, wie lassen sich die demokratischen Kräfte eben auch im internationaler Kooperation stärken und dann wahrscheinlich explizit ohne die Friedrich-Naumann-Stiftung. Então, só queria falar, já que você mencionou Berlin, eu não tinha ouvido ainda, acho uma notícia forte que uma vez mais a Fundação Friedrich-Naumann se presta para isso, mas talvez também seria um bom tema para um programa depois do segundo turno, qual seria as dimensões da cooperação internacional, como fortalecer também as forças democráticas no Brasil, todos juntos e muito provavelmente sem a Friedrich Naumann.
Ja, und es wird auch spannend sein, wie sich die deutsche Bundesregierung verhält, falls Bolsonaro wirklich gewählt wird, denn die Deutschland hat ja eine strategische Partnerschaft mit Brasilien und bisher mit Thema haben sie sich immer schön entfernt gehalten und gesagt, naja, wir warten mal auf demokratischere Zeiten in Brasilien, also wenn die Wahlen sind und diese Situation der Amtsenthebung mal beendet ist, dann schauen wir, mit welcher Regierung wir es eigentlich zu tun haben. Ob demokratischere Zeiten anbrechen in Brasilien oder es eher in die gegensätzliche Richtung läuft, wird sich am 28. Oktober entscheiden. Dann gibt es den zweiten Wahlgang in Brasilien. Wir bleiben auf jeden Fall dran hier bei Maizum Café. In einem Monat hören wir uns wieder und schauen dann, mit welchem Präsidenten und mit welchen Gouverneuren auch wir es dann zu tun haben. Es gibt, wenn ich es grob überschlagen habe, sind vielleicht in einem Viertel der Bundesstaaten die Gouverneursposten schon vergeben. In den meisten Bundesstaaten, in der Mehrheit, wird es auch zu einer Stichwahl kommen am 28. Oktober. Dann können wir vielleicht auch mehr oder abschließender darüber urteilen oder schauen, wie denn die Zukunft Brasiliens aussieht. Auch diese ganzen sozusagen Koalitionsverhandlungen im Parlament stehen ja irgendwie noch an. Also bei diesen 30 Parteien muss sich erstmal eine Mehrheit dann irgendwie finden, die irgendeine Art von Regierung und Regierungsprogrammen überhaupt durchbringen kann. Wie wir gehört haben, haben nur zwei Parteien knapp zweistellige Prozentzahlen in diesem Abgeordnetenhaus und man braucht ja auch eine gewisse Basis, um Gesetzesprojekte irgendwie auch durchzubringen in der Legislative. Então, vamos ver como é que vai ficar o resultado do segundo turno, como vai reacionar o governo alemão, porque a Alemanha e o Brasil têm uma parceria estratégica e o governo alemão até agora sempre ficou na guarda e esperou até que essa situação problemática com o impeachment da Dilma Rousseff e o presidente Temer se resolve e as eleições vão restabelecer uma situação democrática no Brasil. No segundo turno, no 28 de outubro, vai se decidir se realmente o Brasil vai se tornar em um país democrático de novo ou vai voltar para tempos mais oscuros. Vamos ver como é que vai. Nessa decisão, ou nesse dia 28 de outubro, também se vai decidir os postos dos governantes, não, como é que é? O governador dos estados, a maioria dos governadores dos estados vai se eleger nesse dia, até agora só tipo uma quarta dos estados já elegeu um governador no primeiro turno. Y ahí también va a ficar más claro cómo las mayorías para la base de un gobierno se podrían establecer en esa Cámara de Diputados, porque como a gente ya vio, solo dos partidos consiguieron pegar tipo 10% de las cadeiras dos diputados, y ahí se precisa una coalición fuerte o grande para dar una base para un gobierno. Vamos deixar o programa aqui. Agradeço muito a todos os participantes, a Thomas que já foi embora, a Gabriela, a Annika e Nils. E a gente se escuta no mês que vem aqui por Mais um Café. Vielen Dank nochmal an alle, die hier dabei waren. Bis zum nächsten Monat bei Mais um Café.